Übern Teich. Detektor FM spricht über Amerika.
Hallo, Herr Görlach.
Hallo.
Barack Obama ist zu Besuch in Hiroshima gewesen und hat damit als erster amerikanischer Präsident den Ort besucht, an dem im Zweiten Weltkrieg ja mehr als 140.000 Menschen durch eine amerikanische Atombombe getötet wurden. In den deutschen Medien ist viel darüber debattiert worden, ob Obama sich dafür hätte entschuldigen sollen oder nicht. Den meisten Amerikanern liegt eine Entschuldigung aber eher fern. Wieso ist das so?
Man betrachtet die Frage nach dem Atombombenabwurf als eine Frage in Zeiten des Krieges, als eine, und das ist in Amerika immer noch so, die als solche im Krieg Getroffene gerechtfertigt sei. Ich meine, das ist auch in Amerika nicht so, dass darüber nie diskutiert werden würde. Aber ich glaube so, dass man mit im Hinblick auf die Kriegshandlungen, auf Pearl Harbor und all das, was sozusagen da im, am Ende des Zweiten Weltkriegs Richtung Pazifik und Japan von amerikanischer Seite aus geschehen ist, einfach sozusagen über die Kriegsvokabel definiert und deshalb eine Entschuldigung für nicht statthaft hält.
Heißt das auch, dass die Japaner eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, dass es zu dieser Entschuldigung kommen wird?
Also ich glaube, im diplomatischen Sinne war das eigentlich klar. Sowas wird ja immer besprochen, bevor ein solcher Besuch stattfindet. Und ich persönlich fand das sehr bewegend, wie der Präsident gesprochen hat, der in seiner ganzen Amtszeit immer wieder versucht hat, an einer atomwaffenfreieren Welt zu arbeiten. Von daher ist das sicherlich auch für Barack Obama, der in den letzten Zügen seiner Präsidentschaft natürlich auch nach den entsprechenden Bildern und Aussprüchen, Reden und so weiter sucht, um auch seinen 8 Jahren sozusagen auch nochmal ein gewisses nachhaltiges Gewicht am Schluss zu verleihen. Also das war so der Eindruck.
Trotzdem er ja der Opfer erinnert hat und sich ja auch für diese atomwaffenfreie Welt ausgesprochen hat, ist es ja de facto so, dass die USA immer noch eine der größten Atommächte der Welt sind und ihr Arsenal auch noch modernisieren. Wie passt das denn aber zusammen?
Gut, dann müssen Sie am besten mit so einem Militärpressesprecher da mal versuchen zu diskutieren. Der wird da vielleicht irgendwie was Rationales finden. Klar ist natürlich auch, dass in dem Maße, wie unsere Welt zwar nicht mehr bipolar geprägt ist von der ausschließlichen Konfrontation zweier Systeme, des Ostens und des Westens, also Russland und Amerika, Kapitalismus und Kommunismus, gibt es halt viele, viele andere kleine Feinde um uns herum. Das muss man leider auch bei allen Diskussionen über NATO-Verteidigung, Waffenexporte, Waffenproduktion auch einfach sehen, dass wir vielleicht im Westen nun, wo wir an der Spitze irgendwie des weltweiten Reichtums sind und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, auch satt und vielleicht auch vernunftgeleitet mittlerweile sagen, so ja, also Krieg macht da gar keinen Sinn. Aber es gibt halt ganz, ganz viele andere Akteure, müssen nicht mehr nur Länder sein, die eben das ganz anders wahrnehmen und in der Schwäche ihrer ehemaligen Gegner oder heutigen Gegner natürlich auch das Momentum erriechen, schnüffeln und dann nach Schwachstellen suchen. Die Diskussion über Atomwaffen oder atomwaffenfähiges Material in dreckigen Bomben, schmutzigen Bomben, das kommt ja nicht von ungefähr.
Es ist aber nicht so, dass man auch sagen könnte, dass die USA da vielleicht dann doch vorangehen müssten, damit die, weil das ist ja das alte Spiel, ne? Der eine möchte nicht abrüsten, der andere deswegen auch nicht und das ist ja dann irgendwie so ein geschlossener Kreis am Ende.
Gut, aber das ist ja nichts Neues. Also nachdem irgendwie der Kalte Krieg zu Ende war, nachdem Gorbatschow und Reagan damals für viele Abrüstungen entschieden hat, konnte man die Welt halt mit Atomsprengköpfen nicht mehr 180 Mal, sondern nur noch 18 Mal in die Luft jagen. Mhm. Also ich denke, da war die Situation, wenn man die Rechnung aufmacht, noch nie eine andere. Das kann man natürlich jetzt betrauern und ich glaube, jeder vernünftige Mensch betrauert das auch, aber die Amerikaner werden sicherlich nicht als Erste auf ihr komplettes Atomwaffenarsenal verzichten.
Wenn wir jetzt mal 70 Jahre ungefähr in die Zukunft schauen, was glauben Sie, für welche Kriege sich die USA dann rechtfertigen müssen?
Der jetzige Präsident hat ja keine neuen Kriege und Donald Trump, der leider wahrscheinliche nächste Präsident der USA, hält von diesem Interventionismus ja sowieso wenig. Also wollen wir einfach hoffen, dass es nicht viele Kriege geben wird, für die sich irgendjemand rechtfertigen muss. Aber wenn sie spielen ja sicher auch auf die beiden Kriege an, in denen die USA seit 9/11 verwickelt waren. Und die Frage nach dem Irakkrieg und seiner Rechtfertigung, die hat weder global noch in den USA selber irgendwie an Relevanz und Fahrt verloren.
Wenn man auch mal ein bisschen konkreter sich die Veränderungen, die veränderten Kriegsformen, also jetzt mal Stichwort Drohnenkriege anguckt, natürlich wissen wir nicht ganz genau, in welche Kriege, hoffentlich vielleicht nicht viele, für die USA sich rechtfertigen müssen, aber alleine ob der veränderten Kriegsführung, kann es auch sein, dass es zu einer anderen Erinnerungskultur wird kommen müssen? Also wie gedenkt man zum Beispiel Kriegsopfern, die durch Drohnen gestorben sind?
Naja, also ich meine, das ist ja auch eine emotionale Debatte, die übrigens in den USA auch geführt wird. Und die Frage ist natürlich einfach, eine asymmetrische Kriegsführung haben ja dann in dem Sinne die Terroristen begonnen. Und darauf gibt es verschiedene Antworten, die eben auch nicht symmetrisch sind. Also es treffen sich eben keine Soldaten mehr auf dem Schlachtfeld, sondern es wird halt irgendwo Terroristen, die sich dann meistens gern auch mit zivilen Schutzschilden umgeben und dann sozusagen, also das wissen wir ja alle, dass bei diesen Drohnenangriffen auch Zivilisten zu Schaden kommen, sterben, die damit nichts zu tun hatten. Das kann ja niemand gefallen. Umgekehrt hat auch keiner die Antwort darauf, was man sonst machen soll. Denn letztendlich können wir natürlich auch nicht denjenigen, die unsere Freiheit bedrohen, unsere Lebensweise bedrohen, ob das in Madrid, London oder Paris ist, frei gewähren lassen.
Nee, aber jetzt, was das Erinnern angeht, also glauben Sie ganz persönlich, dass es kein Mahnmal mehr in diesem Sinne gibt, sondern dass sich diese Erinnerungskultur auch verändern muss deswegen?
Naja, also Opfer von Krieg sind Opfer von Krieg. Vielleicht verstehe ich die Frage nicht ganz, was Sie meinen, weil die Opfer dann anonym sind, falls Sie das meinen. Aber das waren natürlich die Soldaten auch. Ja. Die Soldaten, man, das war ja gerade das Gedenken in Verdun mit Merkel und Hollande. Und sie schauen auf ein unendliches Meer von Kreuzen, die jedes einzelne eine Grabstelle markiert. Und man sieht einfach nur, was für ein Wahnsinn das ist und was für ein Wahnsinn das gewesen ist, mit dem die europäischen Völker sich über Jahrhunderte bekriegt haben. Und das ist übrigens auch jeder Blick auf so einen Soldatenfriedhof zeigt einfach, wie gut und wichtig und richtig die Europäische Union ist. Und das ist vielleicht auch eine Form dessen, was aus dem Kriegsgedenken heraus erwachsen muss, dass die Einheit, die man danach geschaffen hat, einfach so ein Erfolgsrezept ist und so wichtig, dass es eben zu 70 Jahren Leben und Wohlstand geführt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie es jetzt im Hinblick, ob sich die Gedenkkultur durch Drohnenkriege und asymmetrische Kriegsführung verändert, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ganz konkret, wenn Sie das so fragen, überfragt.
Okay, dann kommen wir nochmal zu etwas Konkreterem, was Sie auch vorhin schon angesprochen haben, nämlich die Außenpolitik unter einem eventuell neuen Präsidenten Donald Trump oder einer Präsidentin Hillary Clinton. Für Donald Trump haben Sie ja schon gesagt, Sie glauben, der wird sich aus den ganzen Weltkonflikten noch eher raushalten. Es gilt für Hillary Clinton das Gleiche?
Naja, also man hält sie ja umgekehrt dann wiederum für eine Interventionistin. Sie war ja dann am Ende des Tages auch Außenministerin in der ersten Legislatur, in der ersten Amtszeit von Barack Obama. Also sie hat da natürlich jetzt ganz anders agieren müssen. Sie war involviert und auch mit in den Bildern, als Osama bin Laden gefangen und erschossen wurde. Also das heißt sozusagen, natürlich wird man ihr eher sozusagen, und auch vor allem Donald Trump wird das tun, im verbleibenden Wahlkampf ihr sozusagen dieses Label anzuheften. Ich glaube, dass wir in Europa auch in den letzten Monaten, auch seit dem arabischen Frühling mit all den nötigen Interventionen in Nordafrika und so weiter, gemerkt haben, dass der Westen ein starkes, auch militärisch starkes Amerika braucht. Wir erleben im Osten, dass Russland die Zähne fletscht und sich auch gar nicht so sehr und ausschließlich als friedlicher, demokratieliebender, liberaler Partner geriert. Wissen Sie, bei aller USA-Kritik bleibt das halt aber bestehen. Die USA sind eine liberale Demokratie, ein freiheitlicher Staat mit Presse- und Meinungsfreiheit und allem, was dazugehört. Und dann habe ich lieber einen sogenannten Weltpolizisten USA als einen Nicht-Interventionisten, der so wie Donald Trump sich das vorstellt, einfach nur gut Deal macht. Es gibt aber nur gute Deals mit Ländern und in Regionen, in denen stabile Verhältnisse herrschen. Und denke ich, wird der nächste US-Präsident, wenn er die Lage gut analysiert, zu dem Schluss kommen müssen, dass es eine Welt ohne amerikanische Interessenswahrung für diese Weltbalance nicht geben wird.
Übern Teich. Detektor FM spricht über Amerika.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.